Moin! Dies soll ein Bericht über die Arbeit der Video AG sein, wie man lesen kann. So über die Aktivitäten der letzten paar Jahre, in denen wir Videos gemacht haben. Und am Ende dann auch ein kleiner Blick in eine neue Aktion, in die Zukunft dessen, was wir vielleicht gemeinsam mit euch machen wollen. Es gäbe da sehr, sehr viele Themen, die man anschneiden könnte. Wir haben uns jetzt auf drei Themen erstmal so ein bisschen festgelegt. Am Anfang geht es ein bisschen um die Dateien und was wir mit ihnen machen, wenn wir so ein Video zusammenstellen. Als zweites geht es darum, wie der Veröffentlichungsprozess bei uns im Chaotikum gestaltet ist. Und im dritten Teil wird dann Malte ein kleines neues Projekt vorstellen, das wir vorhaben. Und wir gehen dabei so ein bisschen durch den Lebenszyklus eines Videos bei uns. Und das beginnt alles, bevor es überhaupt ein Video gibt, mit der Ankündigung eines Events. Zum Beispiel dieses Event wurde angekündigt, und zwar in unserem Blog. Das sieht dann so aus. Und das funktioniert bei uns, indem man halt eine Markdown-Datei in unseren Blog hochlädt. Das ist so ein Jekyll macht unseren Blog. Es könnte auch irgendwas anderes sein, aber der Prozess ist eigentlich immer sehr viel. Man lädt Markdown-Dateien irgendwie hoch oder man committet sie in ein Git und dann wird die Seite erstellt und dann hat man also irgendwie so einen Blogpost. Das könnte auch anders angekündigt werden, aber im Umfeld Chaotikum No Break Space ist das häufig wie so eine Sache irgendwie zumindest im öffentlichen Auge zum ersten Mal auftritt. Es gibt eine Ankündigung in irgendeiner Form. Was dann passiert bei uns im Videoteam ist, wenn wir uns vorstellen könnten, dass, oder auch manchmal auch bei Events, die mit dem Video nichts zu tun haben, dass es da halt irgendwie was zu tun gäbe und dann müssen wir Dateien generieren, die die Event-Dateien im weitesten Sinne sind. Das erste macht eigentlich immer Sinn, das sieht ungefähr so aus. Da steht zum Beispiel irgendwie der Name des Talks und wann das ist und kriegt eine eindeutige UID, eine kurze Beschreibung. Und das macht auch dann Sinn, wenn es kein Video gibt, weil das nämlich dazu führt, dass der Talk in unserem Kalender, dass das Event in unserem Kalender auftaucht. Da kümmert sich dann auch die Blog-Software, das Jekyll, drum. Aber wenn es sowas gibt, dann können wir vom Videoteam aus weitere Dateien erstellen. Die sehen ungefähr so aus. Die sind in dem Ordner Media, in dem Jekyll-Konstrukt. Und die sind jetzt, man sieht das hier, die Event-ID ist dieselbe ID wieder oben. Die sind jetzt also potenzielle Videos oder Medien irgendeiner Art, die bei diesem Event entstehen könnten. Wir machen das erstmal präventiv für den Fall, dass. Sobald wir wissen, es gibt irgendwie einen Vortrag mit einem bestimmten Titel, legen wir erstmal so eine Datei an. Für den Fall, dass. Was das auch dann schon mal tut, ist, es erzeugt ein Redmine-Ticket. Dann wissen wir nämlich schon mal, es gibt vielleicht was zu tun. Wer will denn das machen? So, das passiert automatisch. Git guckt praktisch, ob eine neue solche Datei erstellt wurde und macht dann per API-Request ein Redmine-Ticket auf und dann schreiben wir diese Ticketnummer auch am besten gleich noch da rein. Dann wissen wir, welche Medien oder potenziellen Medien zu welchem Redmine-Ticket gehören. Das ist auch praktisch, weil diese Ticketnummer jetzt eine eindeutige ID ist, die keine UID ist, weil die zu lang sind. Das braucht man zum Beispiel nachher, wenn man das beim VOG hochladen möchte. Die hätten da gerne eine eindeutige ID. Dann nehmen wir dann einfach unsere Ticket-ID. Jetzt sind wir praktisch bereit. Das Videoteam wäre jetzt bereit, ein Video zu machen. Wir wissen, es gibt was zu tun. Es gibt ein Redmine-Ticket, es gibt diese Dateien. Eine Sache haben wir vielleicht noch nicht, die wir dringend brauchen, nämlich eine Genehmigung. Offensichtlich müssen Leute, von denen ein Video gemacht wird, cool damit sein, dass etwas aufgenommen wird. Sonst kann man es direkt lassen. Spätestens, deswegen ist hier sozusagen der Event Horizon, der Anfang des Events. Spätestens zum Event sollte das vorliegen, sonst kannst du die Kamera nicht anmachen. Und wenn dem so ist, wenn es heißt, nö, ich will eigentlich, glaube ich, gar kein Video von dem Event haben, oder machen wir halt keins. Dann ist der Prozess an dieser Stelle zu Ende, Redmine-Ticket ist zu, gibt nichts zu tun. Nehmen wir also, um den Prozess weiter durchspielen zu können, an, dass die Antwort ja lautet. Dann wird während des Events, und das ist praktisch der Moment, in dem wir uns jetzt gerade befinden, eine Aufzeichnung angefertigt. Und das ist eigentlich erst, wo der erste Teil des Vortrags so richtig beginnt, oder eigentlich kurz darauf ist, wo der erste Teil des Vortrags so richtig beginnt, weil dann haben wir, eine sehr pixelige Festplatte, auf der sind jetzt Dateien drauf und mit denen kann man was machen. Was kann man mit denen machen? Und was sind das überhaupt für Dateien? Und was für Konzepte haben wir uns überlegt? Wie wollen wir damit umgehen? Wie soll das aussehen, was da rauskommt? Üblicherweise haben wir drei Sachen. Wir haben einen Background. Der ist bei Chaoticum-Videos üblicherweise orange. Und für jede Nuke gibt es ein eigenes Design, in dem dieser Hintergrund ist. Und das verwenden wir dann eigentlich immer wieder, also fürs Chaoticum immer denselben Hintergrund und auch für die Nuke-Videos von einer bestimmten Nuke immer denselben Hintergrund. Wir haben ein Video, das ist praktisch hier ich, wie ich hier stehe, und wir haben ein Video mit den Folien. Das sind so üblicherweise die drei Komponenten, mit denen wir arbeiten. Manchmal kommt noch mehr dazu, manchmal haben wir ein Intro, insbesondere bei der Nuke, und manchmal hat man auch noch eine Totale. Und dann kommt hier und da noch was dazu. Zum Beispiel gibt es manchmal irgendwie seltsame Situationen, in denen braucht man irgendwie einen ganz besonderen kaputten Kamerawinkel und hängt irgendwo noch mal eine Kamera hin. Dann haben wir diese Datei eben auch noch. Das sind so die Komponenten, aus denen sich das Ganze zusammensetzt, üblicherweise. Und ich dachte mir, wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch die Komponenten. Komponente 1 ist das Intro. Ich habe einfach mal die Intros der letzten zwei Nukes mitgebracht, weil die verschwinden ja so am Anfang des Talks irgendwie immer relativ schnell und man guckt die sich vielleicht gar nicht so aufmerksam an. Aber ich finde tatsächlich die letzten beiden Intros, das Design ist jeweils von Fabi, das Sounddesign ist jeweils von Leo, sind einfach total gelungen. Und wenn das klappt, üblicherweise gehen wir vom Intro direkt über zu dieser Einstellung. Denn direkt nach dem Intro wird sich die Person, die den Vortrag hält, üblicherweise vorstellen, wird kurz sagen, worum es in dem Vortrag gehen soll, vielleicht auch eine kurze Erklärung geben, warum man sich mit dem Thema beschäftigt hat und so. Da sind die Folien noch nicht so bedeutsam, aber da ist es schön, beim Kennenlernen die Person irgendwie relativ groß zu sehen, weswegen wir üblicherweise vom Intro direkt zu dieser Einstellung überblenden, die wir im Laufe des Vortrags immer dann verwenden würden, wenn zum Beispiel eine Folie sehr, sehr lange gezeigt wird, aber der Informationsgehalt gar nicht besonders hoch ist, oder wenn die Person intensiv gestikuliert, auch immer schön beim Fragen beantworten oder so, wenn man irgendwie, wenn es mehr so ein bisschen eine Connection oder so gibt, dann ist es immer ganz schön, auf diese Einstellung zu wechseln, in der man den Menschen in groß sehen kann, im Fullscreen. Damit man sie verwenden kann, muss man ein bisschen was mit dem Video machen. Das fällt üblicherweise nicht benutzbereit aus der Kamera raus. Und das erste ist oftmals Helligkeit korrigieren. Man sieht hier, wie zum Beispiel bei der Nuke das Video aussah, bevor wir da ein bisschen dran gewerkelt haben und danach. Das ist häufig mal so ein bisschen schwierig. Also die Helligkeitsverhältnisse in so einem Raum ändern sich auch. Die Nuke geht am Samstag zum Beispiel einfach vom Nachmittag in den Abend rein. Man könnte jetzt kontinuierlich irgendwie korrigieren. Aber es ist auch alles sehr stressig. Was auch passieren kann, ist, dass Leute im Raum einfach mal das Licht aus- oder anmachen. All solche Dinge kommen vor. Und dann ist auch noch einfach vielleicht die Kamera nicht und das Objektiv nicht stark genug, vielleicht für die manche Lichtverhältnisse in manchen Räumen. Damit muss man arbeiten, aber damit es benutzbar ist, muss man die Helligkeit irgendwie versuchen, auf ein gutes Level zu kriegen. Was auch passieren kann, ist, dass man die Farbe korrigieren muss. Wir haben für die Nuke zwar alle unsere Kameras gleich kalibriert gehabt, damit wir einen gleichen Farbton bekommen. Aber dann war einfach das Licht in dem einen Raum einfach grundlegend anders als in anderen Räumen. Weswegen man hier sieht, dass der eine Vortrag einfach sehr gelb ist. Es ist aber eigentlich schön, wenn die Vorträge, die von einer Veranstaltung kommen, auch irgendwie ein gemeinsames Farbbild irgendwie abliefern und ungefähr gleich hell aussehen und gut gleich aussehen und wiedererkennbar sind. Deswegen war es auch da dann die Möglichkeit, einfach die Farben einander anzupassen, dass das alles aussieht, als sei es im selben Gebäude gefilmt worden, was es ja auch war. Aber die Lampen waren da halt irgendwie komisch. Nicht nur das Bild aus diesem Video muss manchmal angepasst werden, manchmal muss auch der Ton angepasst werden. Das hier ist aus irgendeinem Vortrag auch in den AMS-Räumen oben im Audimax, wo die Person sehr nah an dem Pultrechner gestanden hat. Und der Pultrechner summt dann also äußerst laut bei, was ist es, 1336 Hertz.
Neben dem Rubik's Cube-ähnlichen Puzzlen wie dem Megaminx, der hier daneben ist.
Das ist nicht so schön. Und dann muss man das halt rausnehmen. Also man muss sich nicht nur um das Bild kümmern, man muss sich auch den Ton nochmal anhören und hoffentlich dann da die entsprechenden Probleme rausholen.
Neben dem Rubik's Cube-ähnlichen Puzzeln wie dem Megaminx, der hier daneben ist.
Sofern es denn geht. In manchen Fällen gab es auch Störgeräusche, wo man nicht mehr alles, dann muss man damit halt leben. Das ist das Video von der Person, die den Vortrag hält. Als zweites geht es um die Slides. Die zeigen wir im Fullscreen, so wie hier symbolisch dargestellt. Insbesondere dann, wenn, also wir zeigen erstmal gerne einmal die erste Vortragsfolie gerne, wo der Titel oder so drauf ist. Das macht immer Freude, wenn man die einmal zeigt. Vielleicht im Fullscreen, vielleicht auch nur zusammen mit der Person, die den Vortrag hält. Aber es ist immer gut, die mal gezeigt zu haben. Da haben sich Leute oft viel Mühe gegeben und hat auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Und dann geht man zu solchen Fullscreen-Sachen tendenziell dann, wenn irgendwie sehr viel kleiner Text ist, wenn da sehr viele Details sind, wenn man sich das alles mal im Detail durchlesen können soll und vielleicht auch, dass die Aufmerksamkeit benötigt, wo es dann mal eine gute Idee ist, dass da vielleicht nicht in der Ecke jemand herumtanzt. Man würde denken, dass die zumindest einfach gebrauchsfertig aus dem HDMI-Capture fallen. Dem ist nicht so. Der Grund dafür sind so tolle moderne Features wie Night Shift und ähnliches, die dafür sorgen, dass die Farben insbesondere bei Abendveranstaltungen oft komplette Grütze sind und man dann da auch in die Farbkorrektur gehen muss. Das hier ist auch aus einem NUC-Vortrag von diesem Jahr, also vom letzten Jahr, von der NUC 2023. Üblicherweise sieht bekanntermaßen GitHub eher aus wie die Nachher-Seite als wie die Vorher-Seite. Genau. Auch darum muss man sich kümmern. Worum man sich auch kümmern muss, ist die Tatsache, dass Leute manchmal nicht so richtig gut aufpassen, was sie auf ihrem Bildschirm anzeigen, während sie einen Vortrag halten. Und dann muss man vielleicht so ein bisschen schauen, dass man Dinge entweder nicht zeigt oder verpixelt. Das hier ist zum Beispiel ein privater Nextcloud-Kalender, der in einem unserer Vorträge drin war. Ich glaube, die Person wäre auch okay gewesen, damit das zu zeigen vielleicht. Aber da habe ich das präventiv gepixelt. In anderen Fällen haben mich Leute nach dem Vortrag nochmal darauf hingewiesen. Auch darauf sollte man ein bisschen aufpassen. Das sind die beiden Komponenten. In den meisten Fällen zeigen wir aber weder die vortragende Person im Vollbild, noch zeigen wir die Vortragsfolien im Vollbild, sondern wir splitten die beiden Sachen auf und zeigen sie gemeinsam. Und das sieht dann so aus. Wir haben uns im Chaotikum darauf geeinigt, dass die Größenverhältnisse dass wir die Größenverhältnisse so machen, also das Bild von den Folien in 75%iger Größe machen und die Person unten in der Ecke ist 33% des Bilds groß. Und wir machen das üblicherweise in dieser Darstellung. Das heißt, wir haben die Folien auf der Seite und die Person auf der Seite. Das muss man sich aber für jede Veranstaltung, die man plant, ein bisschen überlegen, ob man das so machen möchte oder nicht. Und der Grund ist relativ einfach. Wenn ich jetzt hier rüberlaufe und auf dieser Seite der Folien stehe, aber ich dort eingeblendet bin und ich gestikuliere jetzt hier zu den Folien hin, um zum Beispiel zu zeigen, wo ich bin, dann würde ich, wäre ich da, auf die Slides zeigen und damit aus dem Bild heraus. Und das ist nicht intuitiv. Es ist viel intuitiver, wenn ich die ganze Sache drehe und dann einfach auf dieser Seite stehe und jetzt bin ich plötzlich genau da, wo ich hingehöre und zeige auf die Sachen, die tatsächlich auch im Bild neben mir dort sind. Das heißt, als wir den Space umgebaut haben, haben wir dann tatsächlich auch die Seite gewechselt, auf der wir üblicherweise die Menschen darstellen, die den Vortrag halten. Weil sie damit auch die Seite gewechselt hatten.
War aber nicht so eine gute Idee, deswegen sind wir hier unten noch so ein Monster.
Es gibt ja verschiedene Namespace-Typen. Die wichtigsten oder vier der wichtigsten habe ich hier mal aufgelistet.
Das sind so die Standardkomponenten, die wir haben. Aus denen setzt sich üblicherweise ein Vortrag zusammen. Und wenn man das dann schneidet, dann sieht das mit Glück ungefähr so aus auf so einem nonlinearen Editor. Das ist ein Vortrag, der sich gut benommen hat. Da gibt es irgendwie in der untersten Zeile den Ton. Darüber ist irgendwie diese kombinierte Ansicht. Darüber einmal die Folien, darüber einmal den Menschen. Läuft. Schneidet man hin und her, was man gerade möchte. Einfach. Wenn sich das nicht benimmt, kann das ein bisschen eskalieren. Das ist ein Vortrag, der ein Stück eskaliert ist. Der hat ein bisschen gedauert. Aber auch das ist alles noch im Bereich des Managebaren. Genau, sowas macht man dann und dann sagt man irgendwann dem Editor seiner Wahl, man möchte jetzt gerne ein Video daraus generieren und dann ist dieser Schritt sozusagen zu Ende und wir kommen zum nächsten Schritt und das ist, wie wir eigentlich Videos veröffentlichen. Was ihr seht, sind die Thumbnails der bisherigen Videos, die wir veröffentlicht haben, zumindest vieler der Videos. Tatsächlich ist uns in der Vorbereitung ein bisschen aufgefallen, wir sind nicht ganz sicher, wie viele Videos es sind. Über 150, unter 200 Details zu klären. Finden wir noch raus, wird gut. Also, wir sind im Prozess gerade ungefähr hier. Das Video ist erfolgreich geschnitten, wir würden es gerne veröffentlichen. Und üblicherweise, glaube ich, in den meisten Fällen, wo so Videos bei Veranstaltungen oder sowas aufgenommen werden, würde jetzt als nächster Schritt hier einfach die Veröffentlichung sein. Wir machen allerdings einen Schlenker, wir biegen ab und fragen nochmal nach Genehmigung. Müssten wir wahrscheinlich nicht. Man könnte sich vorher irgendwie eine Genehmigung geben lassen oder so. Wir finden aber, das macht irgendwie einen riesen Unterschied, sich so ein Ding dann nochmal anzugucken und nochmal entscheiden zu können. Habe ich das Gefühl, fühle ich mich gut damit? Ist das ein Video, wie ich das gerne von mir in der Öffentlichkeit hätte? Und klar, DSGVO, man könnte, nachdem es veröffentlicht ist, sagen, nehmt es bitte wieder offline. Aber das ist ja auch ein riesiges Theater. Wir fragen einfach vorher nochmal. Finden wir gut, tun wir auch dann, wenn es einen Stream gab, weil das Video einfach anders ist als ein Stream. Jeder bei einem Stream weiß, das ist live, da konnte man jetzt nicht wirklich einschreiten. Video ist geschnitten, das ist sozusagen die autoritative Version dieses Talks und mit der soll man sich gut fühlen. Streams packen wir meistens irgendwann eh offline. Kriegt man eine Mail, die sieht ungefähr so aus. Sagen wir also, hier ist ein Video, wir machen das über die nicht gelisteten YouTube-Videos im Moment. Auch da kann man sicherlich am Prozess nochmal feilen, aber das ist auf jeden Fall praktisch. Genau, und man möge doch Bescheid sagen, wenn man damit einverstanden ist. Und aufgrund von ein, zwei Missgeschicken haben wir dann noch so einen Absatz drin für Talks, die gemeinsam gehalten wurden, für Vorträge, die mehrere Menschen gemacht haben, dass man dann doch bitte für die anderen die Genehmigung mit einholt. Wir haben üblicherweise nur eine E-Mail-Adresse. Darauf kriegen wir dann irgendwann eine Antwort oder wir erinnern nochmal dran und kriegen dann irgendwann eine Antwort. Wenn die Antwort nein ist, dann ist der Prozess an der Stelle wieder zu Ende. Das Redmine-Ticket ist zu. Das Video wird nicht veröffentlicht, wird gelöscht, Sache durch. Was auch passieren kann, ist natürlich, dass es nochmal Änderungswünsche gibt und dann gibt es da so eine kleine Schleife. Aber wir nehmen jetzt einfach mal der Einfachheit halber an, die Antwort ist ja und wir planen jetzt die Veröffentlichung. Wenn wir Veröffentlichung planen, dann funktioniert das grob so, dass wir diese Markdown-Datei, die bei uns im Git liegt und die auf der Website für dieses Medien-Event steht, ein bisschen verändern. Hier haben sich jetzt ein paar Sachen hinzugefügt. In erster Linie ist es ein Release-Date. Wir wissen jetzt also, wann wir dieses Video planen zu veröffentlichen und die Links zu den Orten, wo wir publizieren. Das ist für uns üblicherweise YouTube, mediaccc.de, archive.org und wir tun das auch noch in eine Datei rein, die wir bei uns zum Runterladen anbieten. Mediaccc.de kommt meistens eher so kurz vor knapp rein, weil man da nicht so eine Art vorveröffentlichtes Plan machen kann. Das heißt, da veröffentlichen wir dann in dem Moment, wo wir es für eine gute Idee halten. Und das ist meistens so nah dran wie planbar für uns. Es kann auch ein gutes Stück vorher sein. Dann ist das halt so. Aber das ist der Moment, wo wir sozusagen auf unserer Website dann das Ding als veröffentlicht markieren. Und damit ist es dann irgendwann veröffentlicht. Und das ist praktisch bisher zumindest das Ende des Lebenszyklus eines Videos bei uns gewesen. Das Ganze sieht dann so aus bei uns auf der Website. Das ist jetzt ein Video, das veröffentlicht ist. Da gibt es dann so eine Webseite bei uns. Da kann man jetzt die Links jeweils sehen zu den drei Services und zu dem Download. Man findet die alle hier oben in der Ecke. Also wenn man da draufklickt, dann kriegt man was. Das sieht ungefähr so aus. Da sind alle Videos dann gelistet, die wir bisher veröffentlicht haben. Die 150 plus, die es halt so sind. Also ich weiß auch genau, wie viele da sind, aber woanders sind es halt manchmal mehr, deswegen ist das ein bisschen verwirrend. Und da kann man sie sich dann angucken, oder beziehungsweise da kann man sie sich nicht angucken, da kann man die Links klicken und geht dann zu den Diensten, wo man sie sich angucken kann. Ich habe noch mal so ein bisschen geguckt bezüglich Videoveröffentlichungen, wie viele es denn so waren bisher. Das ist, wie das bisher sich so als Graph ergibt. Und was man hier sieht es, es hat so richtig losgelegt erst nach diesem grauen Dings, das ist, als wir in diese Räumlichkeiten gezogen sind. Da haben wir dann dieses Video-Setup erstmalig so wirklich aufgebaut und angefangen da zu optimieren. Man sieht auch, der rote ausfadende Bereich da unten, das ist die Pandemie. Da haben wir im Big Blue Button so ein bisschen rumexperimentiert mit Videos, aber so richtig toll lief das nicht. Also ein paar der Videos finde ich zwar ganz schön, aber offensichtlich war die Begeisterung insbesondere 2021 dann eher geringer. Und was man halt auch sehr deutlich sieht, ist, das große Event für Videoherstellung bei uns ist die Nuke. Das ist, wo so richtig was passiert. Dazwischen passiert eher weniger. Genau. Wenn man jetzt irgendwie denkt, cool, die machen ja Videos, wie kriege ich das eigentlich immer mit, ob die Videos machen oder nicht? Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Website, die ich gerade gezeigt habe, chaoticum.org/media. Das ist auch, was passiert, wenn man da oben auf Video klickt, landet man genau dort. Da gibt es alle Sachen, die wir bisher veröffentlicht haben. Zweite Option ist, das Ganze per RSS zu abonnieren. Chaoticum.org/media.xml ist der RSS-Feed. Dort sieht man dann auch alles, was wir machen. Wenn man RSS-Feeds geil findet, aber keinen RSS-Feed-Reader mehr hat, kann man diesem Feed im Fediverse folgen mit dem Feeds in Space-Account dazu. Der liest den halt einfach und postet die Sachen. Ist relativ banal. Für alle Videos, die wir machen, gibt es auch so eine Schedule XML, wie das irgendwie viele so Fahrplan-Apps und so gerne essen. Die findet man unter dieser URL hier. Und für jede Nuke wird auch eine entsprechende, wo das dann halt nicht NBSP ist, sondern eine andere Sache. Dort findet man die Sachen auch. Und natürlich kann man auf die jeweiligen Plattformen gehen, auf denen wir veröffentlichen. YouTube zumindest bietet es an, irgendwie zu folgen. Ich weiß nicht, aber ich meine, dass es bei MediaCCC auch ein RSS-Feed gibt. Vielleicht. Und archive.org sind wir @chaoticum. Ich habe keine Ahnung, ob man uns da folgen kann oder ob man einfach reinschauen muss. Genau, das ist, wie man mitkriegt, was wir veröffentlichen. Und damit kommen wir gleich zum neuen Leben nach der Veröffentlichung eines Videos. Bevor ich das mache, möchte ich aber ganz kurz noch darauf hinweisen, dass wir all das, zumindest die letzten anderthalb, zwei Jahre, nur tun können, weil wir haufenweise sehr coole Technik anschaffen konnten, die uns das Aufzeichnen und Verarbeiten von Videos ermöglicht. Und das konnten wir unter anderem mit Geld, das aus Spenden und von den Mitgliedern kommt und das über das Chaoticum passiert ist. Aber wir konnten es auch durch zwei Förderungen, und zwar einerseits durch das Land Schleswig-Holstein im Kontext der digitalen Knotenpunkte und andererseits vom CCC. Und da wollten wir vielleicht einfach mal Danke sagen. Die ganze Technik, die wir angeschafft haben, kann man sich ausleihen. Da kann man auf die Website gehen, chaoticum.org. Unter Verein findet man einen Abschnitt im Menü zum Verleihen. Und dort kann man dann angeben, was man möchte. Beziehungsweise man kann uns eine Mail schreiben mit dem, was man möchte. Aber dort kann man sehen, was es so gibt. Und damit wäre mein Teil dieses Vortrags zu Ende. Und ich übergebe an Malte.
Genau, Subs. Aber tatsächlich gar nicht diese. Und es gibt auch nichts zu essen, sondern diese. Es geht um Untertitel. Und es geht um die Frage, wie werden unsere Videos noch besser und wie können wir da die Barrierearmut und insgesamt die Konsumierbarkeit erhöhen. Das ist ein Beispiel von einem Nuke-Video von 2017, wo ich testweise mit der Hand für das gesamte Video Untertitel geschrieben habe. Also so richtig mit, ich habe mir das Video angehört und die Untertitel dazu geschrieben. Spektakulär aufwendiger Prozess. Aber hat dann den Vorteil, dass man dann Untertitel hat zu dem Video. So, ich will jetzt erstens ein bisschen was Philosophisches dazu erzählen. Was sind Untertitel? Warum wollen wir die haben? Wie sehen die aus? Und zweitens, das ist eigentlich dann der Grund, warum wir uns da jetzt Gedanken drum machen, das mit dem wir schreiben die ganzen Untertitel mit der Hand hat für genau ein Video funktioniert und dann nie wieder, weil, nee, das hat keinen Sinn. Es gibt Menschen, die machen das beruflich, die können das vielleicht, aber das ist nicht leistbar. Deswegen haben wir jetzt einen neuen Plan, wie wir das jetzt machen mit Unterstützung von KI, die an der Stelle den Hauptteil der Arbeit macht. Gut, aber erst der Theorieteil. Auf Deutsch heißt es alles Untertitel in den verschiedensten Ausprägungsformen. Das ist so ein bisschen anstrengend. Auf Englisch gibt es da die Möglichkeit, das etwas zu unterscheiden. Subtitle sind üblicherweise Untertitel, die man benutzt, um den Inhalt zu übersetzen. Also beispielsweise, ich habe englischen Ton und deutsche Untertitel darunter. Demgegenüber nennt man das Transkript, also den Untertitel in der gleichen Sprache wie das Video, Closed Captions. Und jetzt der Vollständigkeit halber habe ich mich dann gefragt, was sind eigentlich Open Captions? Open Captions sind im Videobild fest eingebaute Untertitel. Warum das jetzt, also das sagt dann gar nichts darüber aus, ob es Subtitle sind oder Closed Captions, aber genau, also Closed Captions sind in dem Sinne dann closed gegenüber den Open Captions, dass man sie als zusätzliche Datei mit ausliefert und dann nach Bedarf im Video ein- und ausblenden kann. Aber tatsächlich, die eigentliche Konvention hier ist, Subtitles sind in einer anderen Sprache und Closed Captions sind üblicherweise das Transkript. Und das ist erstmal, wo wir uns jetzt drauf fokussieren wollen. Die Untertitel dann übersetzen und in einer anderen Sprache noch anbieten, ist dann nochmal der nächste Schritt, eins nach dem anderen. Also wir widmen uns erstmal jetzt diesem Thema. So, warum will man Untertitel haben? Was ist da so der gängige Use Case? Ich habe versucht, das ein bisschen zu kategorisieren und mal vier verschiedene Use Cases aufgeschrieben. Das erste hier ganz oben ist, ich gucke das Video ohne Ton, weil ich irgendwo sitze, wo gerade kein Ton ist, wo irgendwie andere Menschen sind, wo ich andere Menschen mit dem Ton nerven würde oder eben auch, weil ich einfach keinen Ton hören kann, weil ich gehörlos bin, dann gucke ich das Video komplett ohne Ton. Die Abstufung davon ist, naja, ich gucke das Video mit schlechtem Ton, weil irgendwie mein Handy-Lautsprecher ist so ein bisschen quäkig und ich sitze irgendwo, wo irgendwie ich unterwegs bin, wo ich das schlecht verstehen kann oder eben wieder mein Hörvermögen ist entsprechend eingeschränkt. Auch dann helfen natürlich die Untertitel. Umgekehrt genauso. Kann auch sein, dass der Originalton einfach ein bisschen schlecht ist. Wir haben den Fall relativ oft, wenn wir Fragen aus dem Publikum haben und nicht schnell genug waren mit dem Handmikrofon, dann ist die Frage schon gestellt, bevor das Mikrofon da war. Dann hört man das nicht besonders gut. Oder, letzter Punkt, ich gucke ein Video und das ist gar nicht meine Muttersprache, sondern ich gucke ein Video in einer Fremdsprache und will jetzt irgendwie versuchen, das Ganze mitzukriegen und entsprechend besser zu verstehen. Und wenn ich dann nicht nur hören kann, sondern parallel dazu auch lesen, dann hilft das natürlich enorm. So, wenn ich das jetzt hier so aufschreibe, kann man das so ein bisschen unterscheiden, was man dafür braucht. Ich habe mal zwei zentrale Kategorien rausgetan. Wahlweise brauche ich den exakten Wortlaut oder eigentlich auch nur so grob den Inhalt. Wenn ich das Video komplett ohne Ton schaue, dann ist der Originalton nicht ganz so wichtig, sondern ich will den Inhalt mitkriegen. Ich will wissen, worum es da geht. Mit dem anderen Extrem, wenn ich jetzt versuche, mit Hilfe der Untertitel eine Fremdsprache besser zu verstehen, dann muss eigentlich schon exakt das Gesagte transkribiert sein. Ich muss die Chance haben, genau das mitlesen zu können, was gesprochen wird. Sonst steigert das Ganze die Verwirrung nur noch mehr. Ja, und hier in dem mittleren Bereich haben wir eigentlich so ein bisschen einen fließenden Übergang. Aber im Prinzip eigentlich auch schon hier in dem Fall, wenn ich das Video mit schlechtem Ton gucke, passt es eigentlich, ist es am hilfreichsten, wenn das exakt zusammenpasst und ich wirklich den exakten Wortlaut transkribiert habe. Weil dann kann ich eben immer dann, wenn ich irgendwo mal was nicht mitgekriegt habe, hingucken und mitlesen. Und das Ganze passt tatsächlich zusammen. Ja, jetzt ist die Frage, welche Anforderungen ergeben sich jetzt aus diesen beiden Use Cases? Und tatsächlich ist ein bisschen das Problem, an manchen Stellen widersprechen die sich. Deswegen habe ich es hier mal so nebeneinander hingeschrieben. Wenn ich an dem Wortlaut interessiert bin, dann muss in dem Untertitel tatsächlich wortwörtlich das stehen, was gesagt wird. Nun ist gesprochene Sprache üblicherweise gar nicht so ideal darauf, dass man sie verschriftlicht. Sätze haben irgendwie so diese Tendenz dazu, keinen Anfang und kein Ende zu haben, wenn ich spreche. Dazwischen sind viele Füllwörter. Ich fange irgendeinen Sinnzusammenhang an und stotter dann ein bisschen rum und mache woanders weiter. Aber wenn wir den Wortlaut haben wollen, dann wollen wir alles das verschriftlichen. Dieses ganze Chaos, was ich da so von mir gebe, muss exakt so aufgeschrieben werden. Also wir wollen keinerlei Interpretation, keine Deutung, keine Kürzungen an der Stelle haben. Und das muss zum Timing passen. Das heißt, der Untertitel muss genau dann eingeblendet werden, wenn ich das auch sage. Sonst bringt das wieder nichts, sonst kann ich nicht exakt mitlesen. Bonus, idealerweise kann ich sogar die unterschiedlichen Sprecher unterscheiden. Wenn es mehrere Sprecher in einem Video gibt, dann ist irgendwie markiert, wer eigentlich gerade spricht. Umgekehrt, wenn es mir eigentlich nur um den Inhalt geht, na, dann wäre eigentlich gut, wenn ich ganze Sätze, ganze Sinnzusammenhänge in einem Untertitel habe. Wenn ich das ein bisschen kürze, ein bisschen anpasse und dafür sorge, dass die Sätze besonders gut lesbar sind. Hier so mal als Richtwert gesagt, maximal 2 Zeilen, maximal 40 Zeichen und dann irgendwie das Ganze möglichst so zusammenkürzen, dass man da gut mitlesen kann und einfach durch das kontinuierliche Lesen das besonders gut konsumieren kann. Steht natürlich komplett im Widerspruch zu dem alles wortwörtlich und keine Kürzungen. Entsprechend muss man da mal so ein bisschen einen geschickten Mittelweg finden. Wobei unsere Tendenz ist ganz klar, wir wollen den exakten Wortlaut haben, damit, wie ich eben auf der anderen Folie ja auch gezeigt habe, damit man dann mitlesen kann und entsprechend gleichzeitig, immer wenn man irgendwas nicht verstanden hat, nachgucken und dann das synchron zusammenpassend konsumieren kann. Genau, ja, das ist der philosophische Teil von, wie sehen unserer Meinung nach gute Untertitel aus. Jetzt zu der technischen Überlegung. Ich habe es eben einleitend gesagt, wenn ich mit der Hand die Untertitel aufschreibe, dann ist das nicht gut. Also machen wir es mit KI. Wir haben genommen von OpenAI das Machine Learning Modell Whisper. Das ist im September 2022 das erste Mal als freie Software veröffentlicht worden und seitdem gibt es das immer wieder in neueren Versionen. Funktioniert extrem gut und man schmeißt halt einfach eine Audiodatei rein und kriegt danach ein Transkript raus, also den gesprochenen Text inklusive Zeitangaben an der Stelle. Genau, da gibt es verschiedene Modelle, die sind unterschiedlich groß und insbesondere brauchen dann auch unterschiedlich lange zum Transkribieren. Je größer das Modell ist, desto länger rechnet das da drauf rum, desto besser wird aber auch das Ergebnis des Ganzen. Und beispielsweise jetzt mit dem Modell Large V3 kann man da schon sehr gute Ergebnisse erzielen. Es ist, wenn man das nur mit der CPU rechnet, relativ lange, dann braucht es tatsächlich signifikant länger, als den Audioton sich in Echtzeit anzuhören. Wenn man dann GPUs verwendet, das ist aber doch auch beeindruckend schnell. Genau, ja, das Ganze gibt es als PyTorch und entsprechend kann man dann noch so ein bisschen strategisch Python drumherum basteln, um das Ganze zu konfigurieren und zu automatisieren. Und dann fällt dort aus dem Video der Untertitel raus. Ist damit jetzt alles gelöst und wir haben perfekte Untertitel zu allen Videos sofort fertig. Ja, im Publikum nicken alle in freudiger Erwartung. Nein. Nein, in der Realität gibt es da noch so ein paar Probleme. Die KI neigt dazu, an manchen Stellen so ein bisschen was dahin zu halluzinieren, was dann nicht steht. Hier sehen wir im direkten Vergleich auf der linken Seite das, was ich meine, gehört zu haben und auf der rechten Seite das, was Whisper meint, gehört zu haben.
Naja, eigentlich sage ich nichts ohne meinen Anwalt, aber in dem Fall habe ich für euch eine Ausnahme gemacht.
Ich behaupte natürlich, ich habe recht. Das ist hier Vortrag von der NUC 2023, wo es um Online-Recht ging. Und wir sind hier in der Vorstellung und da fiel dann irgendwie so ein... Zwei Leute, die da so ein bisschen gesprochen haben und dann fiel da irgendwie der Gag, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Und was Whisper da dann irgendwie verstanden hat, ist irgendwas mit anzutaten und dann kommt aber doch Rechtsanwalt. Aber das ist alles irgendwie erfunden. In Wahrheit hat da niemand von Rechtsanwalt gesprochen und anzutaten ist auch frei erfunden. Ein bisschen weiter in dem Vortrag ging es dann darum, wie ist denn das? Angenommen, ich habe jetzt einen Tweet. Und ich nehme einen Tweet von fremden Leuten, druck den auf eine Kaffeetasse und verkaufe den dann. Wie ist denn das dann mit dem Urheberrecht eigentlich? Deswegen, ja, ich bin der Meinung, es ging um Kaffeetassen. Whisper ist der Meinung, es ging um Kapitalverbrauch. Das, nee.
Wie trivial hatte das sein, wenn irgendwer irgendwann irgendwo mal irgendwas geschrieben hat und ich eine Kaffeetasse drauf mache und der sagt, Moment, das habe ich aber vor 14 Jahren auf Twitter geschrieben. Habe ich da ein Problem?
Dann... Stück weiter geht es immer noch um den Tweet. Wir waren bei Urheberrecht. Whisper hat dann unheberrechtlich verstanden. Ich bin gar nicht sicher, was das sein soll. Also es gibt da so Probleme und sie sind subtil. Das übliche Problem von KI. Auf den ersten Blick sieht das, was da rauskommt, perfekt aus. Wenn man dann genau hinguckt, ist manchmal Blödsinn. Hier ein Stück weiter ging es dann nochmal wieder um die Kaffeetassen. Ich weiß nicht warum, aber Whisper war der Meinung, das macht keinen Sinn, das ist ja ein Vortrag über Recht. Da geht es nicht um Kaffeetassen, deswegen wird dann hier was auf Karten gepasst. Ja, das heißt... Und das ist jetzt auch die ganz große Aufforderung an dieser Stelle. Es hilft alles nichts. Wir haben die KI angeworfen, wir haben Whisper auf alle unsere Videos losgelassen und die Untertitel sind schon sehr gut. Aber wenn man denn dann tatsächlich will, dass diese Details alle stimmen und wenn es um Kaffeetassen geht, in den Untertiteln tatsächlich von Kaffeetassen die Rede ist, dann muss man da zu Fuß nochmal drüber. Und das... ist unserer Meinung nach jetzt nur leistbar, wenn wir die Arbeit auf viele Leute verteilen und dann entsprechend dort die Videos tatsächlich angucken und die Untertitel mitlesen und manuell da korrigieren, wo noch irgendwelcher Blödsinn passiert. Der Overhead, um das zu machen, ist so meiner Meinung nach ja so ungefähr die doppelte Videolänge, wenn es irgendwo ein bisschen komplizierter ist, vielleicht auch ein bisschen mehr. Weil man muss das Video komplett gucken und immer mal wieder pausieren, irgendwo was korrigieren. Insbesondere, wenn man irgendwie so zuhört und mitliest und dann stellt man fest, was da gesagt wurde, ist doch gar nicht, dann muss man nochmal zurück und das nochmal hören. Und dann im dritten Anlauf hat man dann eine Meinung, was da wirklich gesagt wurde, hat das da reingetippt, muss man nochmal anhören, ob es wirklich passt. Entsprechend muss man da so ein bisschen hin und her. Das ist für kurze Videos sehr gut machbar. Wenn ich ein Video habe, wir haben Lightning Talks von der Nook beispielsweise oder von den 5-Minuten-Terminen. Wenn ich ein 5-Minuten-Video habe, ich ein 10-Minuten-Video, dann kann man easy in 20 Minuten, einer halben Stunde da die Untertitel korrigieren. Und dann hat man an der Stelle direkt schon was beigetragen. Wenn man längere Videos hat von einem 90-Minuten-Vortrag, ist es ehrlicherweise ein ziemlicher Angang, das vollständig zu machen. Ja, wie ist der Workflow? Wie kann man beitragen? Es gibt ein Git-Repository. Da sind alle Untertitel drin von allen unseren Videos. Und es gibt für jedes Video auch ein Ticket. Das heißt, man kann da jetzt reingehen, sich ein Ticket zuweisen, sagen, jo, dieses Video werde ich mir angucken. Und dann entsprechend einen Branch anlegen, Korrekturen da rein committen und einen Merge-Request auslösen. Und dann können wir aus dem Videoteam das übernehmen und den korrigierten Untertitel übernehmen. Und dann ist in den Videos mehr die Rede von Kaffeetassen. Wie das dann konkret aussieht, werde ich jetzt mal praktisch vorführen. Das heißt, wir sind hier in besagtem Git-Repository, nämlich unser Subtitle-Projekt. Und wenn wir hier jetzt uns einmal ein bisschen orientieren, sehen wir, hier gibt es einen Ordner für die Nook 23. Und dann können wir hier sehen, hier haben wir alle Videos, die dort entsprechend passiert sind. Und ungefähr hier sehen wir dann auch Online-Recht für Nerds, Do's and Don'ts. Das ist genau das Video, von dem ich eben auch schon die Beispiele gezeigt habe. Und hier bei den Issues sehen wir jetzt, hier gibt es eine sehr lange Liste, wo einfach alle Videos aktuell drin sind. Und wenn wir dann hier uns wieder das Online-Recht hernehmen, dann haben wir hier Online-Recht für Nerds, Do's and Don'ts. Und wir sehen, dieses Ticket ist auch schon mir zugewiesen. Sonst hätte man an exakt dieser Stelle die Möglichkeit, darauf zu klicken und zu sagen, ja, dieses Ticket jetzt mir zuweisen. An der Stelle sich ein Ticket zuweisen kann man nur, wenn man in unserem GitLab einen Account hat. Das ist aber kein Problem. Den kann man entsprechend dafür selbstverständlich dann kriegen. Genau. So. Und jetzt bin ich dann hier in diesem Ticket. Und hier ist der Button, genau, da unten ist er. Ich kann jetzt dieses Ticket nämlich hernehmen und kann jetzt hier sagen, ich möchte dafür einen eigenen Branch anlegen. Dann schlägt GitLab mir auch automatisch einen Branch Name vor. So, jetzt habe ich meinen eigenen Branch. Jetzt kann ich mir hier die Datei nochmal entsprechend raussuchen. Online-Recht, Jup. Und jetzt kann ich erstmal die Originaldatei hier runterladen. So, jetzt brauche ich natürlich irgendwie ein Tool, um das Video gleichzeitig zu gucken und zu editieren. Mein Vorschlag an der Stelle ist die Online-Software HappyScribe. Die verkaufen unter anderem auch, dass die das für einen machen. Sowohl den KI-Teil, die haben eine eigene KI, als auch den manuell Korrekturlesen-Teil. Dann machen die auch das für einen. Da wollen die dann aber naturgemäß entsprechend auch für entlohnt werden. Es gibt aber das Untertitel-Editier-Tool komplett kostenlos, wenn man sich da einen Account anlegt, dann kann man das damit sehr gut machen. So sieht das dann aus, wenn man sich da anmeldet und dann kann man entsprechend bestehende Untertitel hier importieren. Erstmal irgendwie strategisch auswählen, dass das deutsche Untertitel sind. Und dann können wir die Datei auswählen, die wir da gerade runtergeladen haben. Nämlich diese. Und dann entsteht hier ein neues Projekt. So. Und jetzt können wir hier auf der rechten Seite auch eine Videodatei dazu da reintun. Da habe ich die zugehörige Videodatei jetzt schon mal runtergeladen. Die haben wir dann hier. Und dann wird die entsprechend da hochgeladen. Und dann haben wir da gleich auch das Video verfügbar. Ja, das dauert hier deutlich länger. Wir geben der Sache eine kurze Gedenkminute. Man kann tatsächlich auch einfach ein YouTube-Video einbinden, ja. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Wir kommen der Sache näher und... Ah. Ja, jetzt haben wir das Video hier drin und jetzt können wir entsprechend hier anfangen, das Video abzuspielen. Und dann sehen wir, wie hier die Untertitel eingeblendet werden. Hier unten laufen die entsprechend auch durch. Und hier auf der linken Seite ist jeweils in blau markiert, wo wir gerade sind. Und dann kann man hier entsprechend die Angelegenheit editieren und da hin und her springen und jetzt jeweils sehr aufmerksam zuhören. Das heißt, die meiste Zeit, die man damit zubringt, ist einfach nur tatsächlich das Video gucken und parallel mitlesen. Das braucht überraschend viel Konzentration, wenn man sich dabei permanent fragt, ob das, was man liest, gerade wirklich das ist, was gesagt wird in dem Video. Aber dabei kann man dann einfach tatsächlich das Video gucken und zumindest ich habe dann auch halbwegs mitgekriegt, worum es ging in dem Video. Und irgendwann dann entsprechend Dinge korrigieren. Genau, ja. Da das jetzt ein 90-Minuten-Video ist, machen wir das jetzt nicht live. Ich habe das gemacht und dann habe ich da so ungefähr 4 Stunden dafür gebraucht. Ich habe das ein bisschen mitgefilmt, wie das dann aussieht, wenn ich das tue. Und wenn man sich das Ganze dann im Zeitraffer anguckt, kann man sehen, ja, hier, das ist kein Zeitraffer, das ist das Original. Wenn wir uns das angucken, sind wir eine Weile beschäftigt. Aber wir können hier reingucken, das ist eine etwas vorgespulte Version. Wir sehen schon, da jetzt geht es etwas zackiger los. Ja, da kriegt man jetzt so ein bisschen ein Gefühl dafür. Im Wesentlichen kann man sehen, ich gucke immer das Video und normalerweise fließen wir auf der linken Seite einfach so langsam runter, aber immer wieder zwischendurch unterbreche ich dann mal und greife da doch irgendwie korrigierend ein. Meistens sind es wirklich Kleinigkeiten, dass einzelne Worte falsch verstanden sind, dass ich dann mehr Kaffeetassen einbauen muss. Und so geht das dann der Reihe nach dadurch. Und wenn wir das dann entsprechend fertig haben, dann kann man hier im gleichen Format, im VTT-Format, die Untertiteldatei dann wieder exportieren. Also auch hier noch ein bisschen weiter beschleunigen. Dann nähern wir uns hier so langsam dem Ende und haben dann entsprechend das ganze Video einmal geguckt und die Untertitel einmal geprüft und für gut befunden. Und dann gehen wir hier auf Export und wählen hier wieder aus VTT und laden die fertige Datei darunter. Genau, ja, die können wir dann entsprechend hier wieder reintun in irgendeiner Art und Weise. Die dümmstmögliche Variante ist, wir gehen hier einfach in den Editor und nehmen uns hier die korrigierte VTT-Datei und kopieren das den Inhalt einfach da rein. Dann brauche ich jetzt keinerlei weitere Tools. Hab. Zack. Und dann habe ich jetzt hier die korrigierte Fassung. Die Commit-Message ist eigentlich auch schon sehr liebevoll. Zack. Und dann habe ich jetzt meine Änderungen da drin. GitLab sagt direkt, jo, ich könnte jetzt einen Merge-Request anlegen. Sehr gut, dann tue ich das. Und ja, auch da muss ich eigentlich nichts weiter reinschreiben, weil das Ticket hat ja klar gesagt, was ich machen soll. Wenn es jetzt irgendwelche Probleme gab, kann ich das natürlich hier entsprechend noch als Notiz anlegen. Und dann kann ich den Merge-Request hier anlegen. Und dann bin ich an der Stelle fertig. Jetzt müsste jemand aus dem Videoteam übernehmen und diese von mir liebevoll editierte Datei entsprechend dann mit übernehmen, sodass das dann bei uns ausgeliefert wird. Genau, ja, das ist so ein bisschen, wie wir uns das vorstellen, wie wir es gemeinsam schaffen können, die von Vispa im Prinzip schon sehr gut generierten Untertitel noch ein Stück besser zu machen. In dem Subtitle-Projekt in der README hier vorne steht auch noch mal ein bisschen drin, was man so tun kann, was man machen soll, was lieber nicht, wie der allgemeine Ablauf ist. Und wir haben auch noch mal so ein bisschen formuliert, was so unsere Gedanken sind, was gute Untertitel ausmacht und was so der Pflichtteil ist, wessen man sich annehmen sollte und was dann noch optionale Dinge sind. Ja, prinzipiell der wichtigste Teil ist, falsch erkannte Dinge korrigieren und dafür sorgen, dass exakt das Gesagte auch in den Untertiteln sich wiederfindet. So. Ja, genau. So viel zur Demo und die ganz große Aufforderung. Wir brauchen Unterstützung an der Stelle, um sehr gute Untertitel für unsere Videos zu kriegen. Also bitte mitmachen. Und damit möchte ich unseren Vortrag an dieser Stelle abschließen mit einem kleinen Ausblick, was könnte man noch alles besser machen, was haben wir noch so für Ideen in Bezug auf die Nachbereitung und Verarbeitung von Videodateien. Punkt 1, das ist jetzt mal der Aufschlag für die Untertitel. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wir machen an dieser Stelle nur Closed Captions. Man kann natürlich auch noch sich dem Projekt Subtitles, also Untertitel in anderen Sprachen, widmen. Dann, aber auch sonst, wir sind da offen für Ideen, ob das so der richtige Weg ist oder ob das noch irgendwie alles bestimmt viel besser geht. Gleiches gilt auch für die Video-Webseite, die Lukas vorhin vorgestellt hat. Auch das ist hier jetzt mal so der erste Aufschlag, dass wir eine eigene Video-Webseite haben, wo unsere Videos dargestellt werden und dann von den verschiedenen Diensten oder zu den verschiedenen Diensten verlinken. Das geht sicherlich auch noch besser. Wir haben auch schon Ideen, was da alles noch so dran muss. Da wird hoffentlich auch noch ein bisschen was passieren. Genau. Dann, wir laden die Videos ja immer entsprechend hoch zu den verschiedenen Diensten, aber man kann halt auch die Originaldatei bei uns runterladen. Aktuell ist das, was bei uns auf dem Server liegt, die Originaldatei, die dann auch bei uns aus dem Video-Editing-Tool der Wahl rausgefallen ist. Die könnte man sicherlich auch nochmal optimieren, nochmal ein bisschen besser kodieren und vielleicht auch in verschiedenen Auflösungen anbieten. Ist ein bisschen unklar, wie viel Videodienst wir da für unsere Webseite noch nachbauen wollen oder nicht. Aber auch da gibt es Ideen. Genau, dann hat Lukas angedeutet, man kann Hardware bei uns leihen, weil wir dankenswerterweise durch verschiedene Spenden und Förderungen uns Video-Hardware kaufen konnten. Also Kamera, Videomischpult, Audio-Equipment und so weiter. Aktuell ist auf unserer Webseite beschrieben, wie es geht, aber es ist noch ein bisschen umständlich rauszukriegen, was genau man eigentlich ausleihen will und wie dann eigentlich der genaue Prozess ist. Und ehrlicherweise, wenn dann externe Leute kommen und sagen, wir würden da jetzt was leihen wollen, sind wir auch immer noch so ein bisschen verwirrt von, ach so, was war unsere Idee, wie machen wir das nochmal, wer unterschreibt jetzt welchen Zettel wo. Also auch hier haben wir noch Ideen, wie man diesen Prozess noch ein bisschen besser optimieren kann. Und ganz wichtig, wir freuen uns immer, wenn Leute mitmachen wollen. Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung bei den Untertiteln, aber auch so generell. Unser Team könnte sehr davon profitieren, noch etwas zu wachsen. Ja, genau. Das war der Überblick, Stand der Videotechnik oder der Videoaufbereitungstechnik beim Chaotikum.